Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
DFB-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet ist der Mann, der von einem Pokalfinale träumt, Niklas Levinson.
Ich träume nicht nur, ich glaube, es wird Realität. Also das ist mehr als ein Traum mittlerweile. Ich muss sagen, so gut wie die Chancen jetzt sind, waren sie ja vielleicht noch nie. Was wir jetzt eigentlich noch brauchen, ist, dass Saarbrücken noch ein weiteres Mal das schafft, einen Bundesligisten rauszuwerfen. Dann hast du die Chance, entweder auf einen Zweitligisten oder auf einen Drittligisten zu treffen. Das ist schon eine sehr, sehr einmalige Aussicht, würde ich sagen.
Ja, das wäre auf jeden Fall big. Und das letzte Mal, dass Kaiserslautern den Pokal gewonnen hat, ich meine, das wollen wir nicht wiederholen, glaube ich. Das war verbunden mit einem Abstieg aus Liga 1, wenn mich nicht alles täuscht. Wobei, es war auch verbunden mit einem Wiederaufstieg und einer Meisterschaft, oder?
Also gestern wurde viel gesungen, auf jeden Fall, trotz der zweiten Liga, deutscher Pokalsieger 1996 FCK. Also ich glaube, das zielt ziemlich genau darauf ab. Aber auf die Abstiegskomponente könnte ich auf jeden Fall auch verzichten. Und es ist ja, also rein vom Szenario her, ist es ja gar nicht so weit weg, weil ja, Sieg gegen Schalke, aber der Abstiegskampf in der zweiten Liga ist ja total offen aktuell. Aber also gerne ohne diesen Teil, das würde ich zumindest sagen.
Aber hat ihr, wir reden gleich darüber, wie die Erfahrung im Stadion war, aber mal ganz allgemein mit dem Blick auf den Abstiegskampf, hast du nicht das Gefühl, dass Gramozis mehr und mehr in die Spur findet beim FCK?
Doch, das muss man fairerweise schon sagen. Ich habe ja auch zu den Leuten gehört, die am Anfang sehr skeptisch waren. Ich fand es dann auch nach wie vor und finde es auch nach wie vor nicht gut, wie er sich geäußert hat nach dem St. Pauli-Spiel. Das fand ich maximal unglücklich. Aber ich glaube, man kann nicht von der Hand weisen, dass es gewisse Dinge gibt, die unter ihm funktionieren. Und also, dass der FCK umschalten konnte, das konnten sie auch schon vorher unter Dirk Schuster. Was mir gut gefällt und was sich, glaube ich, dann auch unterscheidet zu seinem Vorgänger ist, dass sie zwar auch gegen die Hertha jetzt natürlich der Hertha den Ball überlassen haben, tief gestanden haben, aber ich das Gefühl hatte, es gibt immer wieder diese Momente, in denen die Mannschaft versucht, hoch anzulaufen, in denen es einen koordinierten Pressingversuch gibt, mit dem man auch mal einen hohen Ballgewinn erzwingen kann. Und das ist für mich so der große Unterschied, der uns insgesamt, glaube ich, zu einer gefährlicheren Mannschaft macht.
Aber lass uns mal über gestern sprechen und vielleicht, bevor wir über das Spiel reden, über deine Erfahrung. Denn wenn der FCK im Olympiastadion zu Berlin zu Gast ist, dann bist du das natürlich auch. Wo hast du gestanden, was hast du erlebt und was hast du gegessen, ist ja inzwischen eigentlich die große Frage bei deinen Stadionbesuchen.
Also Essen war unspektakulär. Ich habe nur eine Käsebrezel und eine vegane Bratwurst gegessen. Also alles in allem recht überschaubar. Thema Kulinarik habe ich eher noch eine andere Anekdote, die hat sich am selben Tag abgespielt, also gestern, aber im Vorfeld. Ich habe mittags einen Auflauf zubereitet. Ich muss generell sagen, ich bin angekommen im Auflauf-Game. Ich weiß nicht, wie du zum Thema Auflauf stehst.
Tendenziell also nicht verkehrt. Ich meine, am Ende ist Lasagne auch nur ein Auflauf und das ist eines meiner drei Lieblingsgerichte. Stimmt. Von daher bin ich Team Auflauf.
Tatsächlich ist eine Lasagne auch ein Auflauf, habe ich gar nicht dran gedacht. Und ich bin neu in diesem Game, muss ich sagen. Ich bin neu eingestiegen, finde es richtig gut, aber ich hatte Missmanagement. Ich habe Auflauf im Ofen gehabt, aber wusste, der braucht länger, als ich noch zu Hause bin. Und
okay, ja, das ist ja schon mal ein risky Business. Also wie bist du da rangegangen?
Ich bin zur Nachbarin. Und hab die gefragt, ob die so in circa 10 bis 15 Minuten hochgehen kann, weil ich musste dann direkt los und den Auflauf aus dem Ofen holen.
Ja, okay, Moment. Das heißt, du hast die Nachbarin darauf angesetzt, dass sie bei dir reingeht und den Ofen und den Auflauf rausholt. Hab ich richtig verstanden?
Genau, ja. Also man muss dazu sagen, ich habe mit der Nachbarin auch ein gutes Verhältnis. Also die hat auch schon vorher einen Schlüssel zu meiner Wohnung, wie ich einen zu ihrer habe. Also das ist alles cool. Und die war auch zu Hause und hat auch zugesagt. Und dann kam ich dann, hab ihr gesagt, ja, den Ofen, einfach den Auflauf auf die Herdplatte stellen. Das ist in Ordnung. Ja, dann kam ich zurück irgendwann am Nachmittag und da hat ein Stück gefehlt vom Auflauf.
Okay, oh gut, okay. Aber ganz im Ernst, also ich meine, das ist natürlich ein bisschen frech, aber es ist fast der beste Outcome, weil sie hat quasi gesagt, der sieht so gut aus, dass ich als Bezahlung ein Stück mitnehme. Das ist ein Kompliment in meinen Augen.
Ich muss fairerweise sagen, ich habe ihr gesagt, sie darf sich als nehmen. Aber okay. Aber ich hätte es ultra geil gefunden, wenn sie es einfach gemacht hätte. Also wenn ich nicht selber den Impuls gehabt hätte zu sagen, hier, nimm dir ruhig ein Stück, wenn du Bock hast. Wenn ich nach Hause komme und einfach so eine Kante vor diesem Auflauf fehlt, hätte ich schon sehr gefeiert.
Es sagt ja viel über den Charakter aus, welches Stück gefehlt hat. War es ein Eckstück oder hat sie einfach in der Mitte das Herz rausgeschnitten?
War ein Eckstück, muss man sagen. Sie hat sich also, hat sich da fair verhalten, weil es gab wirklich das Herz des Auflaufs gab, weil es ist ein vegetarischer Hackbällchenauflauf gewesen und in der Mitte ist ein Stück, wo quasi auf ein Stück drei Bällchen fallen würden. Also das ist das Beste von allem gewesen. Das wäre krass gewesen, ja, wenn sie sich das rausgeschnitten hätte. Aber das hat sie nicht getan, muss man sagen. Aber gern.
Das fände ich aber, ehrlich gesagt, fände ich das wirklich am allerlustigsten, ja, wenn einfach das das Ding in der Mitte gefehlt hätte. Wie hieß immer das Herz des Berges?
Der Arkenstein,
der Hobbit?
Arkenstone.
Der Arken,
daran musste ich auch denken.
Ja. Hat sie sich hat sich das Arkenstück rausgeschnitten.
Deutsche Bilbo war bei mir zu Hause. Aber zurück zum Pokalspiel. Also, ja, ich sollte ja eigentlich gar nicht da sein, weil ich habe mich zu spät um Karten gekümmert, habe das ein bisschen unterschätzt, wie groß der Andrang sein würde. Aber dann hat ein Kollege von mir, wiederum einen Freund, der FCK-Fan ist, also Kollege und Freund ist in dem Fall synonym gemeint bei mir, der FCK-Fan ist, der aber selber nicht hin konnte und hat dann ihm die zwei Karten geschenkt. Und dann sind wir halt noch hin. Und wir waren im Block K, das ist quasi wenn du auf der Marathon-Tor-Seite bist, auf der rechten Seite ist der Kern des Gästeblocks und davon links. Da war jetzt aber auch, also der ist auch dann designiert gewesen noch als Gästebereich, aber eben nicht der harte Kern, wo die Fahnen geschwenkt wurden etc. pp.
Da kommt man übrigens ganz gut über die Glaswand, habe ich mir mal sagen lassen. Also man kann die auf jeden Fall klettern.
Also ich hab die auch beäugt und weil das ist ja auch dann irgendwie ideal, um so ein bisschen zu gestikulieren auf die eine oder andere Seite. Aber ich war relativ weit weg von ihr, also ich bin da nicht versucht worden. Und generell Dinge zu überklettern ist ja seit meiner Verletzung letztes Jahr eine Sache, die ich nicht mehr leichtfertig mache. Also es war aber echt cool. Also ich muss sagen, auch an der Stelle schon mal direkt vielen Dank an alle, die auch dann irgendwie auf mich zukamen, mich angesprochen haben und ein bisschen gequatscht haben mit mir über den FCK, über das Spiel, sowohl davor als auch danach, war sehr, sehr cool, also echt ein paar coole Begegnungen gehabt und es hat auch stimmungstechnisch enorm Bock gemacht, also ich fand echt, dass sie da gut Abriss gemacht haben, die Jungs und Mädels, die da am Start gewesen sind und hab das auch sehr genossen, dann auch da nochmal irgendwie so ein Teil von sein zu können, weil das ja in meinem Alter normalerweise gar nicht vorkommt, dass ich da die Gelegenheit habe und von daher sehr, sehr cool. Das Einzige, was ich also kritisch anmerken muss, ich habe so überlegt, ob ich das irgendwie erwähnen möchte, aber ich finde, das ist irgendwie wichtig, dass man darüber spricht, so paar Reihen hinter mir, ich konnte das nicht klar ausmachen, so 6, 7 Reihen hinter mir, es war vielleicht zu diffus, um das zuzuordnen, habe ich aber so während des Spiels so mindestens 3, 4 Mal einfach extrem rassistische Ausrufe gehört von auch, glaube ich, immer derselben Person. Und das hat bei mir schon echt die Stimmung auch so ein bisschen getrübt und hat mich ultra abgefuckt und ich wollte es auf jeden Fall trotzdem erwähnen, weil ich finde, wenn sowas passiert, dann gehört es auch nicht unter den Teppich gekehrt. Also Konfrontation war jetzt nicht möglich, weil ich, wie gesagt, nicht zuordnen konnte, von wem das kam. Das kam irgendwo von hinter mir, aber auf jeden Fall schlimm genug, dass das möglich war in der Häufigkeit, ohne dass es aus der unmittelbaren Nähe irgendeine Form von Gegenrede gab.
Ja, das ist ein Erlebnis, das man im Stadion auch im Jahr 2024, wobei ich war 2024 noch im kleinen Stadion, also kann ich das nicht beurteilen, aber auch im Jahr 2023 immer noch macht. Und die Leute fühlen sich da immer noch zu sicher mit solchen Ausrufen im Stadion, in meinen Augen. Ohne zu Gewalt aufzurufen, sollte so ein Ausruf nur einmal stattfinden, bis es knallt, aber das ist meine persönliche
Meinung. Ja, und ich verstehe auch total, das ist ja auch dann nicht immer leicht in der Praxis umsetzbar, je nachdem, wer diese Person ist, mit wem diese Person unterwegs ist, ist es ja auch leichter gesagt als getan, der Einhalt zu gebieten. Aber normalerweise würde ich das eben auch sagen, dass das Klima, was dort vorherrschen sollte, eines ist, in dem man sich nicht so sicher fühlt, wie die Person das getan hat. Und das ist ja kein Kaiserslautern eigenes Phänomen. Das ist ja ein Phänomen, das, glaube ich, also viele, viele Fankurven mit sich rumschleppen und sich mit rumärgern und das einfach ein Riesenproblem ist. Also rumärgern ist deswegen auch das falsche Wort dafür. Aber ich wollte es auf jeden Fall auch ansprechen, weil ich habe es mitbekommen und wenn ich schon dann nicht im Moment irgendwie was sagen konnte, möchte ich nur hier darauf hinweisen, also wer auch immer du bist ein maximal erbärmliches Arschloch.
Yes, das unterschreibe ich. Und lass uns ein bisschen über das Spiel reden, denn ich habe es nur im TV gesehen, aber meine Einschätzung war in einem Satz, der FC Kaiserslautern lässt Hertha BSC eigentlich kaum eine Chance. Bis gar keine, würde ich fast sagen.
Wir haben die gerade in der ersten Halbzeit komplett gefressen. Also der Spielverlauf kam natürlich Lautern auch total entgegen, muss man sagen, weil das erste Tor fällt nach 5 Minuten, das ist eine Hereingabe, ich glaube ein Standard sogar, der dann nochmal zurück reingebracht wird, ich glaube von Ritter auch, auf Elvedi, der dann im Strafraum da die Übersicht bewahrt und einen guten, cleveren Abschluss setzt, dann steht es eben schon 1-0 nach 5 Minuten und das muss man ja sagen, kommt Lautern mit der Idee, die sie hatten, halt total entgegen, weil das war ja vollkommen klar, dass sie Hertha das Spiel machen lassen wollten, was ja der Hertha auch nicht wahnsinnig gut liegt, und dann darauf setzen wollten, dass sie mit ihren schnellen Leuten, mit einem Puchas, mit einem Tachi, mit einem Ragnar Ache eben die Gelegenheit nutzen, um umschalten zu können. Von daher, die ganze Spieldynamik nach 5 Minuten hat schon sehr in Richtung FCK gezeigt, aber ich finde, was ich halt positiv fand, ist, dass es eben nicht 90 Minuten reines Busparken war. Situativ wurde immer wieder hoch angelaufen. Du siehst auch in der Art und Weise, wie die Jungs anlaufen. Da wird eben der Spieler in der Kurve angelaufen, um den Passweg dahinter zuzumachen, auf eine Seite zu lenken. Das ist schon Pressing, oder sind auch Pressing-Sequenzen, die schon Hand und Fuß haben. Und das siehst du auch daran in meinen Augen. Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte in diesem Spiel hatte die Hertha 32, Lautern aber auch 26. Und dafür, dass die Ballbesitzverhältnisse 70-30 gewesen sind, grob, ist das schon sehr auffällig, dass die da trotzdem recht nah beieinander waren.
Und korrigiere mich, aber das zweite Tor entsteht doch aus dem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte. Da kommt der Ball vom Hertha-Torwart, landet über eine Station bei wieder Marlon Ritter, und der findet Richmond Tachi, der den sehr sehenswert einschweißt.
Macht er sehr, sehr stark. Also Tachi macht das super stark, wählt einen tollen Abschluss nach der Verlagerung von Marlon Ritter eben auf die rechte Seite. Ritter ist ein fantastischer Fußballer. Ich war ja lange auch jemand, der, also es war ja oft so ein bisschen die Frage für FCK-Fans, wer soll spielen, Marlon Ritter oder Clement? Das war so ein bisschen die offene Frage, und unter Schuster war es ja auch noch immer Ritter, und da habe ich mich auch schon oft geärgert, dass Clement so wenig Einsatzzeiten bekommen hat, aber jetzt, wenn ich Marlon Ritter gerade dieses Jahr spielen sehe, der ist absolutes Herzstück dieser Mannschaft, der ist Dreh- und Angelpunkt für mich in allem, was das Offensivspiel angeht. Der hat auch immer seine Chaosmomente drin, macht auch mal ein paar dumme Entscheidungen, aber hat auch gestern wieder so ein paar Dribblings, ein paar Momente, wo er sich aus Drucksituationen rauslöst, wo du einfach siehst, dass er im Verhältnis zum Kader ein überdurchschnittlich guter Spieler ist.
Ja, ich finde insgesamt inzwischen, also ich tue mich da schwer mit, aber ich mag den FCK-Kader eigentlich ganz gerne. Also ich sage nicht, dass das ein Kader ist, der zum Aufstieg berufen ist oder was auch immer, aber da sind einfach ein paar Personalien drin, die ich spannend finde. Mal die ganzen Ex-Frankfurter abgesehen, darüber hinaus sind es einfach auch spannende Leute. Und ich weiß noch nicht mal, wie man ihn richtig ausspricht, aber von Ostrau ausgeliehen, Kalotz, der das dritte Tor macht, hat mir im Mittelfeld sehr, sehr gut gefallen.
Richtig gutes Spiel gemacht. Ich war, also bevor er den Abschluss nimmt, war ich schon ein bisschen angefressen, weil ich dachte, leg doch nochmal ab auf die Seite, aber hat er dann alles richtig gemacht an dem Moment. Und also wirklich jemand, der sich da sehr, sehr gut reinfindet, ist jetzt, also ist de facto, hat das damit nichts zu tun, aber ist ja auch so ein bisschen eine FCK-Tradition, dass also Tschechen beim FCK in der Regel ganz gut funktionieren. Das ist der Nächste, der sich da Stand jetzt zumindest einreiht. Wenn ich noch positiv hervorheben wollen würde, ist Boris Tomjak, der da in der Dreierkette das Herzstück gebildet hat. Und also wie ich finde, Tabakovic hat in der zweiten Halbzeit in der 55. diese große Gelegenheit, um mal auf 2-1 zu stellen. Dann wird es vielleicht auch nochmal richtig knapp und richtig eng. Aber bis auf den Zweikampf hat er ihn wirklich in meinen Augen total abgekocht, hat da im Zentrum den Laden echt sehr, sehr gut zusammengehalten, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was du zum Kader ansprichst, also ich finde auch, also Lautern hat sich offensichtlich dazu entschieden, dass die fürs Erste die fußballerische Identität sein soll, auf kompakte Defensive zu setzen und dann eben mit sehr, sehr viel Dynamik, Athletik, Geschwindigkeit den Gegner zu bestrafen, wenn dieser halt hoch aufgerückt ist. Und wenn man das als Prämisse nimmt, dass der Kader danach geformt werden soll, finde ich, dass das mit dem Spielermaterial, das man dazugeholt hat, richtig gut gelungen ist. Also von daher finde ich, gemessen an dem, was da die Idee zu sein scheint, bin ich mit der Kaderpolitik, Transferpolitik auch sehr, sehr zufrieden.
Ja, und ich finde es auch komplett in Ordnung zu sagen, das ist das, was wir spielen wollen. Das ist ja, wir haben ja irgendwann vor Jahren schon mal gesagt, wie wir unsere Mannschaften ausrichten würden, was unser System wäre. Und bei mir ist defensiv stehen und schnelle Gegenangriffe auf jeden Fall relativ weit oben auf der Agenda. Und dass der FCK das so kultiviert, finde ich sehr, sehr in Ordnung. Jan Elvedi hat ja auch sein, glaube ich, erstes Tor für den FCK gemacht, auch ein starkes Spiel. Und die Hertha, da muss man ja auch mal drauf schauen, auf der anderen Seite, die träumen weiterhin, es den ganz großen Traum, irgendwann mal mit der ersten Mannschaft ins Pokalfinale zu kommen. Aber es ist inzwischen, wirkt es wirklich so, als hätten die eine unsichtbare Hürde. Es ist für sie nicht möglich, denn, und das ist jetzt ja gar nicht gegen den FCK gemeint, aber auf dem Papier die Hertha zu Hause, als frisch als Absteiger, als Mannschaft, die eher Blick nach oben hat, auf jeden Fall in der zweiten Liga als der FCK, die waren hier der Favorit für
Natürlich
mich.
Natürlich waren sie das, und also ich sehe es gar nicht als gegen den FCK gerichtet, wenn man feststellt, das ist eine Riesenchance gewesen für die Hertha, so groß, wie sie vielleicht so schnell nicht mehr kommt, erstens ins Halbfinale einzuziehen und zweitens, wenn man bedenkt, wer noch im Mannschaftspool ist, dann auch echt eine gute Chance zu haben auf das Endspiel tatsächlich. Also wenn du dann vielleicht nochmal Losglück hast und dann spielst du ein Halbfinale zu Hause gegen Düsseldorf, dann hast du halt echt die Möglichkeit, nach Berlin zu gehen oder in Berlin zu bleiben und das Finale zu spielen. Von daher verstehe ich jetzt auch vor allem im Nachgang den Frust vieler Herthaner darüber, dass man halt weiß, glaube ich, ins Viertelfinale kommt man vielleicht schon nochmal, aber dass die restliche Teamkonstellation so günstig ist, dass es auch wirklich eine reale Chance gibt aufs Finale, das wird, glaube ich, so schnell nicht wiederkommen, weil den Gefallen, derart früh auszuscheiden, den werden uns Dortmund, Bayern und auch Leipzig, glaube ich, leider nicht mehr allzu häufig tun in den nächsten Jahren oder zumindest nicht in der Masse. Von daher, das ist schon eine große Chance gewesen, die man dort liegen lässt. Aber ja, also was ich bei der Hertha sagen muss, Toni Leistner gegen den Ball in allen Ehren, aber was gerade diese Innenverteidigung mit Ball hinten veranstaltet, ist halt eine Vollkatastrophe. Es ist im Aufbau quasi nicht zu gebrauchen. Das ist ganz, ganz schlimm und dementsprechend auch total fehleranfällig gewesen, wenn die mal gestresst wurden, angelaufen worden sind. Und die Abhängigkeit von Fabian Reese, die ist auch sehr, sehr eklatant. Ja. Also das war ja schlagartig ein anderes Spiel, als er reinkam. Er hat ja wirklich im Alleingang dieses Spiel verändert. Er spielt 45 Minuten und geht am Ende vom Platz sowohl als der härter Spieler mit den meisten versuchten als auch den meisten abgeschlossenen Dribblings. Also die Chancen von Hertha BSC standen und fielen in dem Spiel tatsächlich mit Fabian Reese.
Der kommt rein und innerhalb von 2 Minuten hat er die erste Aktion, wo er eine Flanke schlägt, die bis dahin die beste Offensivaktion von Hertha BSC ist. Und was mich bei der Hertha gewundert hat, ist, warum auch die Umstellung auf Dreierkette? Also wo kam die jetzt her? Was war der Gedanke bei der Nummer? Denn ich hatte nicht das Gefühl, dass es der Mannschaft irgendeine Sicherheit gegeben hat. Ganz im Gegenteil.
Nee, also das habe ich auch nicht nachvollzogen. Es ist ja auch dann zur Halbzeit wieder aufgelöst worden. Dann ging Dardai runter, Seyfried runter und dann wurde ja auch entsprechend umgestellt und reagiert. Und das war, glaube ich, auch richtig, aber ich verstehe die Umstellung auch nicht. Vielleicht war die Idee so ein bisschen, dass du damit so ein bisschen Mann gegen Mann matchen kannst gegen den FCK. Ich kann es ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Vielleicht hat Paul Dardai versucht, das zu erklären. Aber das ist eine Umstellung für so ein wichtiges Spiel, die in meinen Augen nicht wahnsinnig viel Sinn ergibt, vor allem für eine Mannschaft, die ja jetzt nicht vor Selbstbewusstsein strotzt. Also die Hertha steht ja jetzt gerade nicht auf dem bestmöglichen sportlichen Fundament. Es gab das Remis gegen Düsseldorf unter diesen sehr, sehr schwierigen Umständen. Dann verlierst du recht deutlich gegen Wien-Wiesbaden. Und dann dieser Mannschaft zuzumuten, dann nochmal so eine Systemumstellung mitzutragen, glaube ich, war in meinen Augen ein kleines bisschen viel verlangt.
Der SV Wien-Wiesbaden, die Freundschaft, so klang es gerade, als wären wir aus Wien. Ja, das ist nämlich under the radar hat die Hertha das letzte Mal gewonnen am 9.12. gegen den FC Kaiserslautern. Seitdem tatsächlich auch kein Sieg mehr bei der Hertha zu Buche stehend. Und damit der FCK, man lässt es sich auf der Zunge zergehen, im Pokal-Halbfinale. Nächste Woche noch 2 Partien, wo die nächsten beiden Halbfinalisten ausgespielt werden. Ein weiterer, der steht bereits fest. Aber bevor wir da hingehen, Frage an dich. Hast du noch was zum Spiel Hertha gegen Lautern?
Nee. Ich bin happy mit allem, außer diesem einen negativen Erlebnis dort im Fanbereich, aber ich freue mich vor allem über den Halbfinale-Einzug und jetzt wünsche ich mir einfach nur Losglück fürs Halbfinale und dann die Chance auf Berlin. Das wäre, muss ich ja wirklich sagen, wie es ist, das wäre das Größte und Beste, was bisher in meinem Fan-Dasein als FCK-Fan passiert ist, wenn es wirklich gelingen würde, ins Pokalfinale einzuziehen.
Ja, also, aber 100%. Ich meine, das ist eine der allergeilsten Sachen, die man erleben kann. Und dann musst du es auch im Mai, wenn es soweit kommt, in voll, falls, hier, Jinx Protector, Holzklopf und ich mache alles. Falls es soweit kommen sollte, musst du es voll auskosten. 2 Tage Urlaub, Handy aus und in den roten Teufeln baden, die dann höchstwahrscheinlich die Hauptstadt überschwemmen würden. Wer die Hauptstadt nicht überschwemmen wird, sind die Fans des FC St. Pauli, denn die scheiden in einem wilden Spiel im Viertelfinale aus gegen Fortuna Düsseldorf und das im Elfmeterschießen, das eigentlich unter den Vorzeichen stand, St. Pauli macht das, denn die schießen in der 120. überhaupt erst den Ausgleich, um in jenes Elfmeterschießen zu kommen und verlieren es dann trotzdem. Ein wildes, wildes Spiel.
Ich muss sagen, ich habe erst mit mir gehadert am Dienstagabend, ob ich Bock habe zu gucken oder nicht. Ich war mir nicht ganz sicher, weil also die Möglichkeiten, mal nicht Fußball zu schauen, sind ja auch ein bisschen rar gesät bei uns. Und war dann doch sehr, sehr froh, das gemacht zu haben. Hatte auch schnell gemerkt, dass dann irgendwie auch Feuer in dem Spiel drin war. Ich muss dich was eine Sache fragen, der wird ja gleich noch besprochen, der Mann und seine Aktion. Was ist deine erste Assoziation zu Sascha Burchard?
Also, meine erste Assoziation war, ist, spielt der noch tatsächlich? Also ich war sehr überrascht, dass der reinrotiert ist bei denen. Und meine zweite war, tut mir jetzt leid, das ist, wird dir auch nicht gefallen, die zweite war, stimmt, Sascha Burchardt und Bigalke sind unterschiedliche Menschen. Also da muss ich wirklich sagen, mit Burchardt habe ich wenig Connections.
Aber also vielleicht erinnerst du dich dran, wenn ich dich darauf anspreche oder dir auf die Sprünge helfe. Das ist, glaube ich, der ist mehrmals Thema bei uns gewesen in unserer ersten Staffel oder ersten Saison 50+2, weil er in der Saison 21/22 irgendwann ins Tor von der Spielvereinigung Fürth rotiert ist und da, ja, und da schon, ich muss es leider so sagen, desolat gewesen ist. Desolat war, yep. Und der war einer, glaube ich, mal von drei Torhütern, die Fürth in dem Jahr ausprobiert hat, die allesamt Gemüse gewesen sind am Ende des Tages. Und das ist die einzige Verbindung, die ich zu Sascha Burchardt habe. Ich muss sagen, diese Idee mit dem Pokaltorwart ist eine schöne romantische Vorstellung, aber du darfst sie in meinen Augen auch nur ansatzweise erwägen, wenn du wirklich überzeugt davon bist, dass du einen zweiten Torhüter hast, der maximal 5-10% Punkte hinter deiner Nummer 1 ist. Und das ist, glaube ich, bei diesen beiden nicht gewährleistet gewesen.
100%. Ich bin komplett bei dir, denn er ist ja, also für alle, die es noch nicht verstanden haben, er ist rein rotiert für das Pokalspiel und er ist ganz wesentlich an diesem Pokal aus beteiligt gewesen. Das war eine ganz, ganz schwache Leistung von Burchardt. Verursacht den Elfmeter zum 1-0, ja, ne? Ich habe leider gerade meine Notizen hier verloren, weil wir ja heute remote aufnehmen. Das heißt, ich habe ein sehr kleines Setup vor mir stehen und zeigt insgesamt einfach ein Spiel, wo du sagen musst, mit einem ordentlichen Torwart kann das einfach komplett anders ausgehen.
Ja, weil ich muss schon sagen, glaube ich, dass in der Tendenz Pauli schon besser war. Sie haben ja auch gerade erst in der zweiten Bundesliga gegeneinander gespielt und da war das eine sehr, sehr klare Angelegenheit in meinen Augen. Da war Pauli schon die sehr dominante Mannschaft in dem Spiel, was sie, glaube ich, mit 2-0 gewonnen haben, wenn ich mich nicht irre. Und auch hier ist es ja so, die stecken das gut durch, ist, glaube ich, Engelhardt, der eh ein fantastischer Spieler ist, muss man mal sagen. Also Düsseldorfs zentrales Mittelfeld, Tanaka, Jo, Hannesson und Engelhardt, ist gemessen an Zweitliga-Verhältnissen echt eine richtig talentierte Bande. Da haben die echt ein paar gute Jungs zusammen. Mal gucken, wie lange die zusammen spielen. Tanaka ist ja schon bei Gladbach ein relativ heißes Thema, was man hört. Aber was das Alter angeht und deren Fähigkeiten, vor allem Tanaka hat einen unglücklichen Moment damit, dass er den Elfmeter verursacht, der das 1-1, glaube ich, besorgt. Aber insgesamt auch ein Fußballer, den habe ich jetzt auch letztens gesehen bei Hertha gegen Düsseldorf. Da war ich ja auch im Stadion, der mir wirklich gut gefällt.
Ja, und er macht ja dann auch in Minute 99 die Führung für Düsseldorf zum 2-1. Nachdem, du hast es gerade schon richtig gesagt, also erstmal ist es Burchardt, der den Elfmeter verursacht, den macht Vermeij zum 0-1. Dann gleicht Hartl aus in Minute 60, nachdem Tanaka einen Elfmeter verursacht. Und dann ist es eben der angesprochene Japaner in Minute 99 zum 1-2. Und dann der späte Ausgleich per Kopf in Pfosten. So ein absoluter auf Hoffnung, den Ball in die Mitte geschlagen, 120 plus irgendwas. Uns kann nur der liebe Gott helfen. Und genau das tut er. Und wirklich, ich hätte Haus und Hof darauf gewettet, dass St. Pauli dieses Elfmeterschießen gewinnt und dass sie nicht nur das Elfmeterschießen nicht gewinnen, sondern dass Marcel Hartl derjenige ist, der bei zwei Versuchen das Ding nicht versenkt. Das ist schon Ironie des Schicksals.
Ja, weil also das ganze Momentum zeigt natürlich total in Richtung St. Pauli ab dem Moment, wo dieser Ausgleich fällt, weil Düsseldorf hat sich gefühlt schon im Halbfinale gesehen und dann kriegst du es auf die Art und Weise noch entrissen. Da musst du erstmal auch die Nervenstärke haben, um das im Elfmeterschießen so durchzuziehen. Jetzt sind wir relativ schnell über die Tore hinweggeglitten. Man muss zu dem Burchardt-Gegentor noch sagen, beim ersten ist es eben so, er räumt Vermeij da im 16er ab, muss da aber eigentlich gar nicht hin. Wenn man die Lauftendenz des Stürmers anschaut, der auch nicht der allerschnellste ist, wenn man sich anschaut, dass er von 2 bis 3 Paulianern da auch irgendwie verfolgt wird, kann, glaube ich, Burchardt einfach im Tor bleiben und die Situation endet relativ ungefährlich, ist zumindest meine Mutmaßung. Und auch beim 2-1, das Tanaka gemacht hat, das ist ja auch ein klarer Torwartfehler. Das ist ein Abschluss aus der Distanz, den er nach vorne abtropfen lässt und den der Tanaka dann dementsprechend verwandeln kann.
Ja,
also beide Tore, die Fortuna Düsseldorf in dem Spiel macht, gehen zu großen, großen Anteilen auf das Konto des Keepers. Also das hat schon echt einen massiven Einfluss auf den Spielausgang gehabt. Hartl ist natürlich extrem bitter, verschießt da erst den ersten Elfmeter, der ja berechtigterweise zurückgepfiffen wird, weil Kastenmeier wirklich deutlich mit beiden Füßen vor der Linie war.
Ja.
Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, er war trotzdem da schon in den Kopf von Marcel Hartl eingezogen.
man sieht es ja auch an der Reaktion von Hartl nach dem ersten verschossenen Elfmeter. Gut, der denkt gerade, ich habe uns aus dem Pokal rausgeschossen, aber der ist wirklich Trikot über dem Kopf, am Boden zerstört. Und ja, ich meine,
er sah nicht aus.
Das ist natürlich.
Ja, er sah nicht aus wie ein Mann, der sich aus der Aussicht gefreut hat, den zweiten zu schießen.
Ja, genau. Ist ja auch, aber ganz im Ernst, ich kann es nachvollziehen, weil du gehst emotional in dieses Loch rein und nur weil du dann quasi die Möglichkeit bekommst, nochmal, kannst du ja nicht einfach deinen Kopf sagen, oh, alles wieder gut, der hat den gerade nicht gehalten von mir den Elfmeter, der hat gerade nicht mich genau ausgeguckt, sondern du hast natürlich im Kopf, okay, der hat ihn gerade gehalten, jetzt muss ich was anders machen, das weiß er auch ganz genau. Und dann hält er ihn wieder und dann ist es Zolis, der per Panenka den Siegtreffer besorgt. Und Daniel Thun gefällt das überhaupt nicht, diese Art des Elfmeters.
Also ich glaube, es ist eine Pflichtaufgabe als Trainer, genau das zu sagen. Er hat genau die Dinge gesagt, die er sagen musste, sowohl was die Ausführung des Elfmeters anging, als auch den Jubel danach. Also Zolis geht ja für 2 Sekunden vor die Pauli-Kurve, macht hier nach dem Motto, ich kann euch nicht hören, und dreht dann ab Richtung eigene Fans. Und da gab es ja auch dann, also ist ja sehr hochgekocht worden, es gab ja auch einige, die dann da Unsportlichkeit gesehen haben und dass sich sowas nicht gehört und das wäre unverschämt, bla bla bla. Und vielleicht ist es das auch, also da kann man drüber diskutieren.
Der Panenka ist mir wirklich scheißegal. Das vor der Kurve jubeln ist natürlich Schmutz. Da kennt man, glaube ich, meine Meinung zu der Thematik.
Da muss ich sagen, kann man so sehen. Ich sage trotzdem, auch wenn man es am Ende als unsportlich klassifiziert, ich bin froh, dass er es gemacht hat.
Ach, unsportlich ist auch das falsche Wort. Ich meine, die schießen halt auf die Kurve und der läuft nach links. Also, es ist jetzt nicht dramatisch, aber ich weiß halt, wenn ich da in dem Block stehe, dann fange ich auf jeden Fall an zu zwitschern.
Ja, natürlich, das ist ja auch dann das, worauf er abzielt, dass er was er haben möchte. Aber wie gesagt, das ist jetzt einfach, in meinen Augen ist es halt trotzdem Teil davon, dass es halt ein geiler Pokalmoment war, dass wir jetzt diesen absolut räudigen Jubel haben von Zolis vor der Kurve, der dann abdreht. Saliakas macht noch die halbe Reise mit in die Fortuna-Hälfte zurück, weil er so sauer ist. Fand ich schon alles in allem sehr, sehr überragendes Bild. Und hatte ja auch eine kleine Vorgeschichte, es wurden dann, glaube ich, auch Richtung Tanaka und Co. nach dem zweiten Düsseldorfer Tor einige Sachen geworfen, Becher geworfen. Von daher gab es da, glaube ich, auch so ein bisschen eine Historie, die das bedingt hat. Wie gesagt, ich kann total verstehen, Leute, die das unsportlich finden. Ich finde trotzdem, auch wenn es unsportlich ist, ist es eine Aktion, die in meinen Augen die Erzählung rund um dieses Spiel bereichert. Von daher, ich gebe Daumen hoch für Zolis.
Es ist auch einfach wieder ein Spiel, wenn man drauf guckt und man sagt, yep, der DFB-Pokal bleibt überragend. Es ist einfach ein geiles Ding gewesen, wieder einmal. Und das liegt dann eben auch daran, dass man halt Pokaltorhüter da dann mal sieht und sowas. Carsten Meyer übrigens unglaublich emotional gewesen nach dem Spiel, hat gemeint, die Hochzeit, meine Hochzeit, die Geburt meiner Kinder, dann kommt lange nichts und dann kommt dieses Elfmeterschießen heute. Das sind die besten Erlebnisse meines Lebens. Und natürlich, wenn du eine Mannschaft wie Fortuna Düsseldorf mit so eine Aktion zweimal von einem der oder vom besten Spieler der zweiten Liga den Elfmeter parierst und so deine Mannschaft ins Halbfinale hext, das ist natürlich gigantisch, das ist schon richtig geil.
Richtig geil, hat sich den Spitznamen Carsten Meyer auf jeden Fall redlich verdient nach diesem Spiel. Und damit zieht die Fortuna ins Halbfinale ein. Ich muss sagen, bin ganz froh drum. St. Pauli hat ja einen allgemein ziemlich krassen Höhenflug mit Liga und Co. Und das reicht mir fürs Erste. Mehr St. Pauli-Höhenflug brauche ich aktuell nicht. Von daher, ich kann damit gut leben, dass die Fortuna ins Halbfinale eingezogen ist.
Nö, verstehe ich auch komplett. Das ist so wie, da muss man muss so ein bisschen aufpassen. Das sieht, man gönnt es den Verein, aber übertreibt es nicht.
Ja,
das ist das, was ich vor 2 Monaten mal mit Stuttgart so ein klein bisschen gespürt habe, weißt du, wo ich so gedacht habe, ey, übertreibt bitte nicht mit eurem Erfolg, weil sonst kann ich es euch bald nicht mehr gönnen. Dann ist es zu viel für mich.
Ihr könnt eins von beiden haben. Ihr könnt aufsteigen oder Pokalsieger werden, aber beides geht nicht. Da müsst ihr euch entscheiden. Wir entscheiden uns jetzt, glaube ich, weiterzugehen, den DFB-Pokal hinter uns zu lassen.
Ja, gerne.
Erstmal, letzte Frage noch zu dem Thema. Bin ich doof oder ist das neu, dass das Viertelfinale auf 2 Wochen aufgesplittet wird?
Oh, ich kann es dir jetzt nicht sagen. Also ich glaube, dass wir das in den letzten Jahren schon mal hatten.
Krass.
Ich glaube, das hatten wir schon. Ich finde es aber nicht cool, das will ich dazu auch sagen.
Ich habe total damit gerechnet, dass einfach pro Abend 2 Spiele sind und war dann sehr überrascht davon, dass die sich auf 2 Wochen verteilen.
Ich auch. Ich habe es erst kapiert, als ich über Tapsoba gelesen habe, dass er vom Afrika-Cup zurück ist, aber dass er frühestens nächste Woche im Pokal spielen wird. Da habe ich gedacht, was für nächste Woche denn jetzt? So kam bei mir dann, tatsächlich auch zweigeteilt die ganze Geschichte. Wo gehen wir hin? Zum VfB Stuttgart oder was schwebt
hier vor? Ja, VfB fand ich eben schon ein gutes Stichwort, von daher können wir gerne da hingehen, die ja nochmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden sind.
Die haben nochmal richtig Gas gegeben. Also zuallererst mal haben sie auch Pech, denn der Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou, der wahrscheinlich seine beste Bundesliga-Saison bis jetzt spielt, hat sich eine schwere Knieverletzung zugezogen und man guckt auf den letzten Metern noch nach Ersatz, aber dazu noch nichts Spruchreifes. Spruchreif allerdings ist die Leihe von Mo Dahoud.
Ich möchte zu, zu Zagadou möchte ich noch kurz reingrätschen, bevor wir jetzt den hinter uns lassen. Mhm. Erstmal gute Besserung,
ja.
Aber also mir tut es wirklich unfassbar leid.
Ja,
unfassbar leid, weil der Kerl ist auf so einem guten Weg gewesen. Du hast ja gesagt, er spielt seine beste Saison und der ist ja immer noch nur 24, was von Innenverteidiger echt noch Entwicklungsspielraum lässt. Und die Fantasie, die ist jetzt noch nicht tot deswegen, aber wurde schon geweckt in meinen Augen, dass der vielleicht doch noch reifen kann zu einem Innenverteidiger von internationalem Format, wenn er einfach diese Böcke aus seinem Spiel rauskriegt. Und dass der jetzt auf diese Art und Weise zurückgeworfen wird in einem Jahr, wo es für ihn persönlich so, so gut gelaufen ist, das tut mir für den Jungen echt schon sehr, sehr leid, weil es ja nicht so, als hätte der jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere Verletzungspech.
Das ist nämlich das Problem bei ihm. Man kann jetzt einfach ganz akut sagen, der Junge ist richtig verletzungsanfällig. Also inzwischen ist der Kreuzbandriss bestätigt, also worst case tatsächlich. Beim VfB hatte er schon den Bänderriss, ungefähr vor einem Jahr, wenn du dich erinnerst. Da ist er auch schon mal irgendwie ausgefallen. Er hatte eine Knie-OP bei Borussia Dortmund, wo er knapp 200 Tage ausgefallen ist. Außenbandriss, Außenbandanriss. Also der hat schon richtig viel Scheiße durch für sein Alter. Und das wird ja nicht besser. Das wird ja nicht stabiler in der Struktur mit den Verletzungen. Und man kann einfach nur hoffen, dass er ja auf einem ähnlichen Level zurückkommt, wie er jetzt gerade spielt. Denn er hat uns ja wirklich Freude gemacht und wirklich in den letzten Monaten die Kurve bekommen mit einem insgesamt besser werdenden VfB Stuttgart oder groß aufspielenden VfB Stuttgart. War auch er in Topform und jetzt muss man eben gucken, ob man da noch nachbessern kann. Und das sollte man wahrscheinlich auch machen, denn der VfB hat zwar genug Innenverteidiger im Kader, nominell, aber mit Stergio und Rouault, eben zwei Jungs, wo man noch nicht 100% sagen kann, sind die für das, was der VfB dieses Jahr erreichen könnte, gut genug in der Liga.
Das stimmt, also Rouault würde ich sagen tendenziell ja, Stergio habe ich mehr Fragezeichen, aber Namen werden ja auch schon gehandelt, unter anderem geht es ja um Mason Holgate, der geliehen werden könnte, der aktuell bei Southampton leihweise spielt, von Everton ausgeliehen, diese Leihe müsste dann abgebrochen werden, was nicht unmöglich wäre, weil er bei den Saints nicht so wahnsinnig viel zum Zug kommt, aber mal schauen, du hast eben schon angedeutet.
Gilt aber auch schon als so halb vom Tisch, die Holgate-Geschichte,
ja.
Glaube ich, heute, von heute früh, ja.
Aber was ja fix ist, was du eben schon angesprochen hast, ist eben der Transfer von Mo Dahoud, der ausgeliehen wird von Brighton zum VfB kommt, die wohl eine Kaufoption besitzen sollen in Höhe von 9 bis 10 Millionen Euro. Und ich habe noch, haben wir den zusammen gemacht, den Shopping Guide Union Berlin?
Ich weiß es. Ja, doch, habe ich. Haben wir.
Doch, definitiv. Ich erinnere mich daran. Und ich hatte überlegt, im Vorfeld der Vorbereitung, wir haben ja einen Mittelfeldspieler gesucht und ich habe mich wirklich intensiv mit Mo Dahoud beschäftigt und habe dann am Ende selber entschieden, nee, der war eigentlich schon ein Wunschtransfer von De Zerbi, nach dem, was man gehört hat. Hatte ja auch eigentlich schon, also eigentlich einen ganz ordentlichen Start. 6 Startelf-Einsätze in der Premier League, dann die blöde rote Karte, die ihn so ein bisschen rausgeworfen hat. Ich glaube nicht daran, dass er...
Die war's. Die ist für mich der Knackpunkt. Hat De Zerbi gesagt, vergiss es, hat noch einmal 45 Minuten gesehen und dann nichts mehr. Also die rote Karte war schon, und die rote Karte verbunden eben damit, dass es ohne ihn gut lief. Direkt 2 Siege aus 3 Spielen eingefahren. Ich glaube,
ja, ich habe auf jeden Fall nicht daran geglaubt, dass er das dann bereit ist, das England-Kapitel nach einem halben Jahr schon zu beenden. Deswegen bin ich davon abgerückt. Ich muss aber sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass er zurück in die Bundesliga kommt und ich freue mich auch für Mo Dahoud, dass es dann der VfB geworden ist und nicht zum Beispiel Union Berlin, weil also natürlich jetzt von der aktuellen Tabellenkonstellation ist es ja eh klar, aber auch rein von dem fußballerischen Ansatz her, ich glaube Union hätte ja einfach nur ein neues Level geben können, was ja Ballsicherheit, Passqualität angeht, aber beim VfB passt er ja auch spieltechnisch wie die Faust aufs Auge. Ich finde jetzt, dass man durchaus zwischen, also Brighton und Stuttgart würde ich schon als artverwandt bezeichnen, so wie sie in der aktuellen Saison spielen. Und von daher finde ich, dass er da sehr, sehr gut reinpasst.
Für mich ist da so ein bisschen die Frage, wen wird es erwischen? Ich glaube, am Wochenende werden wir Carrasor, Stiller, Milieu sehen, so wie wir es die längste Zeit gesehen haben in dieser Bundesliga-Saison. Aber dann ist für mich wirklich die große Frage, wer da derjenige ist, der weichen muss. Was wäre dein Tipp?
Gute Frage. Vielleicht muss es auch keiner machen. Mal schauen. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, also wenn Dahoud einfach auch einen Mehrwert bringen soll hinsichtlich taktischer Flexibilität, also die Grundordnung ist ja eh letztendlich irrelevant, aber wenn du in der Ordnung her aufläufst in einem 4-3-3 oder in einem 4-3-1-2, da kannst du zum Beispiel mit Karasor als Anker spielen und Stiller und Dahoud daneben. Also ich kann mir auch alle drei gemeinsam auf dem Platz vorstellen, halte ich zumindest für eine gangbare Möglichkeit. Ansonsten,
aber dann kein Millionen.
Dann kein Millionen in dem Moment. Ich glaube halt, also genau. Das ist der springende Punkt. Ja. Ich glaube, niemand wird komplett rausrotieren aus dieser Mannschaft. Sie gewinnen einfach nur eine weitere Alternative hinzu. Also Angelo Stiller ist der Ziehsohn von Sebastian Hoeneß, spielt eine fantastische Saison, ist noch super jung, entwicklungsfähig, ist auch jemand, der Potenzial hat, dem VfB nochmal richtig Kohle reinzubringen. Die werden den Teufel tun und sagen, Dankeschön bis hierhin, jetzt bist du erstmal Bankdrücker. Ich glaube, es geht eher darum, dass sie halt mehr Kadertiefe haben und insgesamt die Qualität in der Mannschaft nochmal auf ein anderes Level heben.
Und Sebastian Hoeneß, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, der scheut sich kein bisschen davor, für ein Spiel mal eine Entscheidung zu treffen, die überraschend ist oder unpopulär. Unlängst ja Atakan Karasor erstmals seit langer, langer Zeit rausrotiert und das auch gar nicht so unerfolgreich. Also genau wie du sagst, es könnte durchaus sein, dass es da eben kein bisschen darum geht zu sagen, der spielt jetzt für den, sondern einfach nur, dass man Qualität dazu gewonnen hat, Flexibilität dazu gewonnen hat, die man vorher nicht hatte. Und ich freue mich auch auf jeden Fall, Mo Dahoud wieder in der Bundesliga zu sehen und seine Qualitäten, die er hat. Das hast du ja schon gesagt. Kein Zufall, dass Brighton ihn geholt hat und die passen sehr, sehr gut zum VfB Stuttgart.
Ja, und gleichzeitig finde ich, dass es auch ein Statement-Transfer ist, denn also der Hunde aus der Premier League mit einer Kaufoption, also auch dem Anspruch, den vielleicht halten zu können. Und jetzt auch für den Rest der Rückrunde ist es irgendwie so ein Signal von, was auch immer, das, was wir uns hier aufgebaut haben, da sind wir nicht bereit, davon leichtfertig abzurücken. Jetzt gab es ja auch den Statement-Sieg gegen Leipzig, der auch sehr, sehr wichtig war, um die eigenen Ambitionen wieder so ein bisschen mehr zu untermauern. Und Mo Dahoud ist für mich schon so ein klares Signal in die Richtung, dass der VfB sagt, also wir haben uns hier was aufgebaut und den Champions-League-Platz, auf dem wir stehen, den müsst ihr uns auch erstmal wieder wegnehmen.
Ich find's wirklich krass. Überleg dir doch mal, im Sommer, als er zu Brighton gegangen ist, hätte der VfB da irgendwie versucht mitzuspielen in der ganzen Nummer. Ja. Die hätten keine Chance gehabt auf diesen Transfer. 6 Monate haben gereicht für den VfB mit natürlich einer Entwicklung, wie wir sie selten gesehen haben, um jetzt in der Position zu sein, so einen Spieler zu Stuttgart zu holen und das sogar mit einer Kaufoption, um ihn fest zu verpflichten. Also ja, ich würde mich da anschließen und sagen, das ist definitiv eine Ansage vom VfB auch an den Rest der Liga, dass man da nicht bereitwillig das Feld räumen wird. Und Mo Dahoud wäre ja auch nicht dahin gegangen, wenn er eben nicht genau das selbst sehen würde und sagen würde, das ist ein Projekt, wo ich auf Sicht. Denn Mo Dahouds Level ist in der Bundesliga für mich immer noch ein Spieler, der bei einem Verein spielen sollte, der internationale Ansprüche hat. Das sehe ich komplett bei Dahoud noch immer.
Ja, ich bin auch nach wie vor jemand, der sehr der Idee noch verhaftet ist, dass aus Mo Dahoud noch was Großes wird. Also er ist ja mittlerweile irgendwie 27. Ich glaube, der Zug ist eigentlich abgefahren. Aber also 28, ich bin der Meinung, dass er auch als Kaderoption für den BVB einen Mehrwert gehabt hätte, gerade man sieht, was Dortmund für massive Probleme hatte mit Ball im Aufbauspiel, warum auch immer das nicht gesehen worden
ist. Das ist ja genau seine Kernqualität, mit Ball, sein Passspiel, das ist genau das, wo Mo Dahoud wirklich glänzt und wir haben ja schon letztes Jahr irgendwann darüber geredet, dass wir uns sehr darüber wundern, dass so bei Mo Dahoud also sehr früh klar war, der soll gehen, der kann gehen, wir haben keinen Bedarf beim BVB und jetzt würde er ihn tatsächlich. Der hätte bestimmt seine Einsätze bekommen in dieser Hinrunde.
Oder hätte sie zumindest bekommen sollen oder müssen aufgrund seiner Qualitäten. Aber ja, wenn er jetzt zum VfB geht und der VfB vielleicht die Chance hat und ergreift, sich jetzt über eine sehr, sehr gute Saison wieder in eine Position zu spielen, wo man sagt, der VfB Stuttgart ist in Deutschland vielleicht wieder ein Platz, sagen wir mal, wenn es sehr gut läuft, 4, aber ein 4-8-Club, irgendwas in dem Korridor, dann glaube ich, fasst das dann trotzdem auch das Paket von oder sein Fähigkeitenprofil oder was er kann von Mo Dahoud ganz gut zusammen. Meine Frage an dich ist es auch ein Statement, dass der FSV Mainz 05 an die Bundesliga gemacht hat?
Es ist zumindest ein Statement, dass man jetzt nicht bereit ist, die Segel zu streichen und einfach mir nichts, dir nichts abzusteigen. Mainz 05 bemüht zum wiederholten Male die Rhein-Main-Pipeline. In diesem Fall kommt Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis. Aber nicht nur der in meinen Augen viel spannendere Transfer, ist der von Nadim Amiri. Der kommt aus Leverkusen. Und mein Mainz-Kumpel, also wir haben uns auf Ayman Barkok mit Bundesliga-Qualität war da so der Scouting-Report.
Muss ich sagen, ist vielleicht die perfekte Zusammenfassung. Weil das ist ja genau das. Es ist ja, also er soll ja genau das geben oder ähnliche Dinge geben, die Iman Barkok auf dem Papier auch geben sollte. Nur halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich auch passiert. Aber bevor wir über Amiri sprechen, jetzt, also, wie schaust du auf Frankfurter, auf die Ngangkam-Nummer? Weil mein Gefühl wäre, das ist ein Wechsel und ein Leihwechsel, der für alle drei Parteien total Sinn ergibt.
Ja, definitiv. Also, wir haben bei der Eintracht ist natürlich mit Kalajdzic jetzt die Nummer 1 Option im Sturm da. Etikete, wir warten noch immer. Das könnte heute passieren. Da kann ich direkt mal sagen, ich habe so leichte Bauchschmerzen bezüglich. Ich habe Angst, dass die Eintracht bei Etikete sehr, sehr tief in die Tasche greift, weil man jetzt irgendwie sich so verrannt hat in die Nummer, weißt du? Aber ich gehe davon aus, dass er kommt und dann ist in Gangkamp Stürmer Nummer 4, vielleicht Stürmer Nummer 5 und dann ist es absolut in Ordnung, denn Mainz 05 hat Bedarf in der Offensive und ich glaube auch, dass Ludovic Ajorg heute noch einen spontanen Abgang machen könnte tatsächlich. Der hätte dann das wildeste Jahr gespielt, das man in der Bundesliga seit langem gesehen hat, in meinen Augen.
Ajorg könnte gehen?
Ja, Startrennen soll richtig heiß auf uns sein.
Uiuiuiui, also das wäre natürlich eine wilde Nummer, ja. Also habe ich gar nicht auf dem Schirm, muss sagen, den Deadline-Day bisher nur rudimentär verfolgt. Das wäre eine krasse Nummer, weil, also da muss ich auch sagen, ich sehe jetzt Ngangkam nicht als jemanden, der kommt, um Ajorg zu ersetzen. Die sind ja schon recht weit auseinander, aber dann wählt Mainz vielleicht einfach in Zukunft auch einen etwas anderen Ansatz. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du dir Mainzer Stürmer anschaust, wenn du dir Johnny Burkhardt anschaust, aber, wenn du dir Karim Onisivo anschaust, dann siehst du da Jungs, die Athletik haben, die Dynamik haben und die in der Lage sind, mit sehr viel Fleiß und Aufwand einen Gegner zu nerven. Und so würde ich Jessica Ngangkam auch zusammenfassen. Ganz klare technische Mängel, aber was sein athletisches Paket angeht und auch seinen Fleiß, den er auf dem Platz betreibt, finde ich, passt das schon sehr, sehr gut zu dem, was so ein bisschen Mainzer Identität auch ist.
Definitiv, er bleibt außerdem natürlich in der Region, er kann sich in der Bundesliga empfehlen und du sagst es, Jessica Ngangkam, der ist halt auch so ein Spieler, dem guckst du dann das vierte oder fünfte Mal dabei zu, wie er sich umsonst bei der Eintracht abrackert, wie ihm das Selbstvertrauen flöten geht, wie er große Chancen liegen lässt und vergisst darüber eben, dass er genau das hat, was du gerade gesagt hast. Es ist einer, der bereit ist, sich vorne reinzuhauen. Es ist jemand, der über seine Athletik, der wirklich schnell ist einfach. Jessica Ngangkamp ist richtig schnell und der, glaube ich, im Mainzer Umschaltspiel ganz gut funktionieren könnte. Und nur noch mal ganz kurz zum Thema Ajorg. Der Mann ist schon aussortiert in meinen Augen. Der hat gegen Heidenheim nochmal 90 Minuten bekommen, hat nicht funktioniert. Dortmund, Wolfsburg keine Sekunde, gegen Frankfurt 14 Minuten. Ich glaube, Mainz hat sich von Ludovic Ajorg emanzipiert und dann ist es echt Wahnsinn, weil er hat ja in seiner ersten Rückrunde, also ne, die quasi genau vor einem Jahr begann, hat er ja irgendwie 7 Tore in 14, 15 Einsätzen gemacht und sah aus wie der Retter von Mainz 05. Anfang des Jahres, wir beide waren, glaube ich, bereit, auf 20 Scorer-Punkte Saisons von Ludovic Ajorg zu
ich habe in meinem Kopf tatsächlich damals eine Münze geworfen, ob ich in meinem Hot-Take auf Guirassy oder auf Ajorg gehe. Und also ich würde gerne die Zeit zurückdrehen, das kann ich schon mal festhalten.
Also echt Wahnsinn. Street und won't forget. Jetzt nee, werden sie nicht. Und diese Rückserie war geil von Ludovic Ajorg. Lass ich mir auch nichts erzählen.
So, jetzt Nadim Amiri?
Ja, jetzt Nadim Amiri. Nadim Amiri war so ein bisschen jemand, der, naja gut, er hat ja bei Leverkusen schon vor Xabi Alonso Probleme gehabt, irgendwie einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ich wollte gerade sagen, das ist jemand, der unter der Entwicklung gelitten hat. Kann aber so eigentlich nicht sagen. Ich glaube, der hat in den letzten Jahren nie so richtig reingepasst bei Bayern 04.
Also in der Saison 2021 hat er tatsächlich noch, glaube ich, mindestens 20 Spiele in der Startelf gestanden, in der Bundesliga. Also schon eine ganze Menge, einfach begonnen und hatte da, glaube ich, war am ehesten das, was man als Stammspieler bezeichnen kann. Hatte ja dann in der Saison 2021 müsste das gewesen sein, glaube ich, die Leihe nach Italien, nach Genua, die ziemlich katastrophal gelaufen ist, auch weil es beim Verein sportlich katastrophal lief. Und dann in der Vorsaison, glaube ich, ja 4 Tore gemacht, immer mal wieder seine Joker-Einsätze gehabt, darüber seine paar Momente gehabt, aber ganz klar, also der fällt einfach, also das aktuelle Leverkusener Niveau kann er nicht mehr mitgehen, aber das heißt ja nicht, dass er nicht eine absolute Bereicherung für Mainz 05 sein kann und das, glaube ich, ist er eben definitiv, denn wir haben schon öfters drüber gesprochen, nach Abgängen, also Fulgini war ja jemand, der eine ähnliche Kerbe schlug von der Idee her des Transfers damals, Anton Stach hat auch Qualitäten im letzten Drittel, da haben wir oft das Thema gehabt, dieses technisch-qualitative Vakuum im Mainzer Mittelfeld, dass einfach die Limitiertheit extrem ist in der Offensive. Nicht umsonst hat, glaube ich, nur Köln sich aus dem Spiel heraus weniger erwartete Tore erspielt. Und ich glaube, genau dieses Problem soll jetzt ein Transfer von Amiri adressieren und irgendwie bessern im Idealfall.
Dazu muss aber auch sagen, dass, glaube ich, Mainz die größte Unter- oder Underperformance hat bei Expected Goals zu erzielten Toren. Ich gucke gerade noch mal nach hier in der Sekunde. Ja, also die haben auf jeden Fall 7,58 Tore weniger erzielt als erwartet. Und Nadim Amiri bringt natürlich, also ich glaube, wir sind uns einig, die beste Position ist Achter bis Zehner. Das ist Nadim Amiri, oder?
Genau, ich sehe ihn als offensiver Achter, genau. Also Mainz unterperformt in ganz vielen Belangen. Wie gesagt, also Expected Points sieht Mainz in der oberen Tabellenhälfte. Aber trotzdem, also sie haben, so was die erwarteten Tore angeht, aus dem Spiel heraus, laut Opta zumindest, trotzdem sind sie da, rein was die Chancenkreierung angeht, eben der Vorletzte der Bundesliga. Aber ja, du hast recht damit, Amiri sehe ich auch klar in der Achterrolle. Im Idealfall sogar offensiver Achter. Ich finde, klar, seine ganz großen Stärken liegen im Angriffsdrittel. Also ist jemand, der oft mit Ball in das letzte Drittel eintritt und dort eben für Dynamik sorgt, der mit Ball auch in den Strafraum ziehen kann. Und ich glaube, Dribbling, Ball schleppen, Chancen kreieren, das sind so die großen Pluspunkte, die Nadim Amiri mitbringt.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, Marco Richter sollte sich warm anziehen. Und zwar wirklich warm, denn es ist noch kalt im Februar in Deutschland. Und ich glaube, das ist der erste, den die Bank droht nach dem Amiri-Transfer. Das wäre zumindest meine Vermutung an dieser Stelle.
Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Bin dann gespannt, wie sie es dann einfach auf dem Platz umsetzen, wie dann die Mainzer Ordnung aussehen soll, ob die jetzt auf ein Dreier-Mittelfeld gehen. Könnte mir auch vorstellen, dass du zum Beispiel Barrero, Kraus, Amiri im Mittelfeld spielst.
Das wäre genau mein Tipp.
Ja.
Das wäre genau mein Tipp.
Und ja, dann
also davon
Doppelspitze vielleicht.
Würde ich aktuell ausgehen mit. Genau, und da dann auf Sicht mit Jessica Gangkamp und ich glaube, aktuell ist Karim Onisivo aktuell gesetzt, ja, wird man schon sagen, ne? Und dann muss man einfach hoffen, bei Mainz 05 ist man auch an einem Punkt angekommen, wo man wirklich sagen muss, man braucht jetzt einfach Spieler, die da reinkommen und mit einem frischen Kopf. Denn die machen ja, du hast gerade gesagt, die unterperformen allen Werten. Die sind besser als das, was sie bis jetzt in dieser Saison aufs Feld gebracht haben. Und manchmal ist alles, was du brauchst, einfach ein paar Leute, die noch nicht wissen, wie scheiße es läuft. So dumm das klingt, weißt du? Die da reinkommen und noch nicht seit Monaten und Wochen in diesem Sumpf stecken, sondern da frisch reingehen, frisch aufspielen. Und mit Amiri und Gangkamp, gerade mit Amiri, habe ich das Gefühl, hat Mainz da echt einen guten Mann sich geholt. Ich drücke ihnen da sehr die Daumen.
Gehe ich mit? Und ich würde mir wünschen, dass du auch mitgehst, und zwar zu unserem Tippspiel.
Yes, das machen wir. So, Tippabgabe. Bist du ready?
Bin ready.
Heidenheim, Dortmund in Heidenheim.
Ich tippe so lange auf den Underdog gegen BVB, bis es die Rechnung aufgeht und sage deswegen 1-1.
2-2 wäre mein erster Tipp gewesen, aber dann gehe ich 1-3.
Bayern gegen Gladbach, Samstag 15:30.
Ja, Gladbach natürlich einer der besten Bayern-Ärgerer, wenn man das so sagen kann. 2-1 Heimsieg für die Bayern.
Ich glaube leider, es wird deutlicher und sage 3-0 FC Bayern.
Freiburg gegen Stuttgart.
Also Freiburg hat ja oft den VfB ärgern können in den letzten Jahren. Da gab es einige Siege auch, die nicht immer ganz verdient gewesen sind. Ach, wiederholt sich das? Ich glaube, die teilen sich die Punkte.
Hinspiel war, glaube ich, 5-0 für Stuttgart, oder? Da haben sie doch richtig lang gemacht.
Stimmt, ja. Ich sage trotzdem 2-2.
Ich sage, ich habe schon eingetragen, 1-3. Der VfB gewinnt auswärts.
Mainz gegen Bremen.
Ich sage, dass Bremen hier sehr, sehr gut aufspielt und am Ende sich ärgern muss, dass man nur 1-1 spielt.
Das Werder-Wunder geht weiter, 1-2.
Damn, schön, schön, schön. Bochum gegen Augsburg.
So Gott will, 1-0 VfL.
1-2 Auswärtssieg für den FCA.
Darmstadt gegen Leverkusen.
0-4.
1-4.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass bei Leverkusen der Brustlöser so ein bisschen kommt. Dass sie sich mal wieder den Frust von der Seele schießen. Vielleicht mit Borja Iglesias direkt von Anfang an.
Kann man auch schon mal sagen, ja, der kann spielen natürlich. Samstag Konferenz Watchalong bei Calcio Berlin. Könnt ihr uns gerne mit uns schauen, wenn ihr da Lust drauf habt. Samstagabend Topspiel wiederum. Köln gegen Frankfurt.
Und das gewinnt die Eintracht mit 3-1 in Köln.
2-1 FC.
Wolfsburg gegen Hoffenheim, das kleine Heidenheim.
Ja, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich tippe auf 18.000 Zuschauer.
Ich tippe auf das Ergebnis gleich Einschaltquote 0-0.
0-0, nee, komm, ich sage 2-1 VfL.
Natürlich sagst du das, das überrascht niemanden. Und dann haben wir hinten raus noch Leipzig gegen Union, das Ostderby.
Ich tippe im Ostderby, glaube ich, auf 3-1.
3-0, sag ich. Ey, das ist so gemein, dass wir da Ostderby sagen. So sehr wollen wir Union dann auch nicht provozieren.
Das ist das Schlimmste, was wir jemals über Union gesagt haben.
Ich glaube auch. Ich würde sagen, das Schlimmste, was wir heute noch zu sagen haben, ist auf Wiederhören. Macht's gut. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war's von uns, oder?
Yes. Ciao, ciao.
Ciao.